Die Helene hat es schon gesagt, heute ist ein bisschen kühler. Und das liegt ja daran, dass es nicht so heiß ist wegen der Sonne. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Am Montagmorgen, da schaue ich immer auf die Wetter-App und dann sehe ich, oh nein, 31, 33, kein Tag Regen. Und dann schaue ich immer, wie in Jerusalem das Wetter ist, weil wir da bald hingehen. Und dann sehe ich, ah, das ist 2 Grad kühler. Und dann denke ich, oh, zum Glück gehen wir bald dahin, das ist nicht so heiß. Wir sind in der Offenbarung gelandet, ein sehr herausforderndes Buch. Und ich habe letztes Mal darüber berichtet, dass die Bibel, dass das Ganze so wie eine Liebesgeschichte ist. Und dass es um eine Hochzeit geht, in der der Bräutigam und seine Braut die Gemeinde wirbt. Und dass wir schon mit dem Bräutigam verlobt sind. Und dass der Bräutigam jetzt im Himmel auf uns wartet. Und dass wir in dieser Zeit unser Kleid nähen, habe ich gesagt, weil wir uns auf diese Hochzeit des Lammes, also die Hochzeit mit Jesus vorbereiten. Wir nähen unser Kleid und dann habe ich gesagt, dass die Braut das Kleid ganz am Schluss, bevor Jesus wiederkommt, schon jede Nacht anhat, weil sie weiß, er kommt bald. Also sie ist bereit, dass er sie holt. Und dann kommt der Bräutigam und holt die Braut in einer Sänfte, er nimmt sie quasi nach oben und bringt sie in das Haus des Vaters, wo er schon eine Wohnung bereitet hat. Und das sind alles so Sprache, wo Jesus sagt, ja, gehe hin, eine Stätte euch zu bereiten. Das sind alles so Symbole, die wir immer wieder finden. Es geht um eine Hochzeit und es geht tatsächlich um eine Beziehung in der Bibel. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch die Offenbarung, weil da geht es dann irgendwann um diese Hochzeit des Lammes. Also, dass Jesus dann kommt und seine Braut holt, er kommt ja wieder in den Wolken, heißt es. Und er nimmt uns hoch in die Wolken, so wie eben die Braut. Und dann kommt die Hochzeit. Das ist der Höhepunkt quasi. Jetzt machen wir es heute so, also wir hatten ja Offenbarung 1 ein bisschen besprochen, da könnte man ewig hängen bleiben, aber ich will ja irgendwie durch das Buch durchkommen. Jetzt wäre heute Offenbarung 2 und 3 dran und wir hören heute mal Offenbarung 3. Einfach mal anhören und lassen es auf uns wirken. Also das Wetter ist ja immer so ein guter Einstieg so im Smalltalk. So, oh, ist es heute heiß. Da hat man gleich ein Gesprächsthema. Es gibt ja Leute, die können kein Smalltalk, habe ich gerade so gelesen, neulich. Die müssen sofort, die fragen gleich, oh, also, wie geht's dir? Aber so Smalltalk fängt immer mit dem Wetter an. Und das ist gut. Und das Wetter hat einen starken Einfluss auf uns, auf das, was auf der Erde, wie die Stimmung ist. Also wenn es sehr heiß ist, dann hängen bei uns zu Hause alle so ein bisschen rum. Wir sind müde und keiner hat irgendwie Lust, was zu machen. Und dann will man ins Schwimmbad und abends wird man dann ein bisschen wach, genießt so eine laue Sommernacht. Das Wetter hat einen Einfluss auf dem, was auf der Erde passiert, wie die Stimmung ist. Und im Geistlichen ist es genauso. Es gibt ja diese geistliche Welt, die wir nicht sehen, und die irdische Welt. Und wenn in der geistlichen Welt was passiert oder wenn Gott etwas spricht oder da was bestimmt oder festgelegt wird, dann hat es einen Einfluss auf der irdischen Welt. Und ich behaupte sogar, dass das, was in der geistlichen Welt passiert, die wahre Realität ist. Das da oben ist real und wir sind nur wie ein Schatten von dem. Ich erkläre das gleich noch. Aber das, was oben im Himmel beschlossen wird, steht über dem, was auf der Erde ist. Und ein Thema der Offenbarung ist ja der Tempel und der Thron Gottes. Also in Offenbarung Kapitel 4 geht es ja dann um den Thron Gottes, wo Johannes eine Vision hat und er sieht, wie einer auf dem Thron Gottes sitzt, der wie ein Jaspis ist, also der da thront. Und der Thron Gottes, das wissen wir, das ist eigentlich, Gott thront dort, wo die Bundeslade ist. Also früher in der Stiftshütte und später im Tempel. Also um die Offenbarung zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, da geht es immer um den Tempel. Vieles ist so Tempelsprache. Und es ist immer so, dass im Himmel dann was beschlossen wird und im Tempel Gottes, also in dieser himmlischen Welt, und es passiert dann auf der Erde. Also zum Beispiel dann in Offenbarung, diese Gerichte werden da oben beschlossen und die passieren dann hier auf der Erde. Das ist so wichtig als Hintergrund, um das zu verstehen. Und dann, wenn wir jetzt in Kapitel 1 anfangen, dann sieht ja Johannes eine Vision und er sieht ja plötzlich Jesus. Oder sieht einen, der hat ein weißes Gewand und Feuerflammen. Der ist einem Menschensohn gleich. Und das ist ja auch ein Bild vom Tempel eigentlich. nämlich ein Bild von dem Hohepriester. Wir wissen, der Hohepriester trug ein weißes Gewand. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Bild von dem Menschensohn, also von dem Richter, weil er hat weiße Haare. Also in Amerika heute zum Beispiel, dass die Richter so Perücken tragen und so weiße Haare und so ein langes Gewand haben, das kommt noch aus dieser Offenbarung. Es kommt daher von der Bibel eigentlich, dass man hier einen Richter hat, den Menschensohn, und einen Hohepriester. Als Richter kommt Jesus, um die Gemeinde und um diese Welt zu richten, und als Hohepriester heißt, ist er aktiv an diesen Leuchtern mittendrin, er wirkt an der Gemeinde. Habe ich euch jetzt schon gleich am Anfang abgehängt oder seid ihr noch mit dabei? Wir sind halt in der Offenbarung, aber also das Gute ist ja, das Offenbarung heißt ja, das ist enthüllt. Also es heißt ja auch, dass es nicht verschlüsselt ist. Er sagt ja dann zu Johannes, versiegle das nicht. Offenbarung 22, Vers 10, versiegle nicht die Worte der Weisung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Also die Offenbarung ist nicht versiegelt, wir können das verstehen. Wichtig aber ist in der Offenbarung 19, Vers 10, dass es immer um Jesus geht. Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Also der Weissagung, das heißt, es ist ein prophetisches Buch und es geht immer um das Zeugnis Jesu. Also in allem, was wir lesen, geht es immer um Jesus. Und jetzt geht es hier eben am Anfang um Jesus als den Hohepriester, der in den Gemeinden wirkt und der immer wieder, also in diesen Leuchtern heißt es ja immer wieder, guckt, dass sie Öl haben, dass ihr Licht brennt. Aber auch Jesus, der dann kommt als Richter, um diese Welt zu richten. Also was dann später folgt, ist ein Gericht über diese Welt. Aber bevor er diese Welt richtet, wenn wir das jetzt chronologisch sehen in der Offenbarung, fängt Gott an, die Gemeinde zu richten. Also Petrus schreibt ja, das Gericht Gottes fängt im Haus Gottes an. Also bevor das Gericht über die Welt kommt, fängt Jesus an, die Gemeinde zu richten. Und ich habe das ja schon mal erklärt, ein Richter ist eigentlich immer ein Retter im Alten Testament. Wenn Jesus hier als Richter auftritt, dann nicht um uns zu verurteilen, weil es heißt ja auch an anderer Stelle, dass wir nicht für das Gericht bestimmt sind, sondern Jesus richtet uns und er rückt es zurecht, er rückt uns zurecht. Er möchte eigentlich, dass wir in diese Beziehung wiederkommen, weil es heißt ja dann, er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Das heißt dann, nach dieser Hochzeit des Lammes und diese Vereinigung ist, dass Gott mit uns ist. Aber jetzt, ich nenne es trotzdem Richter, aber ihr müsst diesen Hintergrund verstehen. Wir werden nicht in dieses Gericht kommen, was die Welt trifft, sondern wir werden gerichtet und korrigiert hin zu dieser Beziehung mit ihm. Und deswegen gibt es jetzt diese sieben Sendenschreiben an diese sieben Gemeinden. Ich habe euch das mal gezeigt auf der Karte, dass das in der Türkei ist. Smyrna, Ephesus und so weiter, dass das so sieben Gemeinden sind, die da am Ägäischen Meer liegen und dass das sehr grün und fruchtbar war und dass sie sich deswegen angesiedelt haben. Und jetzt hat eben Johannes diese Offenbarung an die sieben Gemeinden. Er schreibt an die sieben Gemeinden. Und für jede Gemeinde gibt es dann eigentlich so eine Zurechtweisung. Das meine ich mit Gericht. Also er weist sie zurecht und er sagt ihnen, was sie gut machen. Und er sagt ihnen, was sie besser machen können. Und es gibt eigentlich immer so eine gleiche Formel. Das machst du gut, das machst du nicht so gut, dann tu Buße. Und wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und hier kommen wir wieder zu dem, was ich schon mal gesagt habe, was ja in der Offenbarung 1 steht. Die Offenbarung ist das einzige Buch, was eine Verheißung hat, dass wenn wir es hören, dass es uns zum Segen wird. Offenbarung 1, Vers 3, selig, also es heißt gesegnet, ist wer liest und die da hören. Also lesen war für die Leute, die lesen konnten, und hören war für die anderen verbeten. Wer liest und die hören die Worte der Weissagung, das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass es eine Weissagung ist, und behalten, was darin geschrieben ist. Also wir werden gesegnet, wenn wir das hören, aber es ist jetzt nicht nur, dass wir es hören, weil wir Analphabeten sind, sondern dass wir hören im biblischen Sinne, wer Ohren hat, der höre. Also der lasse das zu, der lasse das an sich ran, der höre das mit dem Herzen und der bewege was in sich. Das ist die eine Formel, und die andere Form immer wieder dieses Tu Buße, also wendet euch zurück zu mir, hin zu mir, weg von dem, wo ihr gerade steht. Ich habe jetzt auch eine PowerPoint. Hier eben gesegnet sind, die das lesen und hören. Das ist für die Knechte, die das, dieses Hören dann auch tun quasi. Diese Enthüllung. Hier ganz interessant, da gehen wir heute nicht drauf ein, aber so hier sehen wir der Geist, der, also nochmal Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wir sehen hier in der Offenbarung, es geht immer um Jesus. Ich habe mal Beispielhaftes einfach hier am Anfang. Jesus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene, das Alpha und das Omega. In der Offenbarung geht es um Jesus. Hier jetzt an die sieben Gemeinden. Das sind die sieben Gemeinden, das ist die, eben die heutige Türkei. Johannes ist auf Patmos. Aber weil das so gut gelegen war, hat der Antiochus eben trotzdem da gesiedelt und hat es dann nach seiner Frau benannt, die Stadt. Laodike hieß seine Frau. Und hat dann da diese griechische Kultur errichtet mit griechischen Götterkulten. Später dann die Römer. Und dieses Laodicea, das hat sich gut entwickelt, weil da war immer was los, da kamen viele Leute, da war einfach Geld da und da gab es viel Gold. Das war eine reiche Stadt. Und was es in Laodicea noch gab, man hat Wolle gemacht, da gab es schwarze Schafe, da gab es ganz weiche Wolle. Schwarze, das gab es sonst nirgends und das konnte man anziehen. Da war mal so ein eine Edelfrau, wenn man ein Kleid hatte, was so mit schwarzer Wolle irgendwie, das war wie wenn man heute so ein Nerzmantel, achso, das darf man ja nicht mehr, aber da war mal was Besonderes, also wenn man aus Laodicea kommt und so ein Goldring und Goldschmuck und dann so mit schwarzer Schafwolle, so wie Kaschmirwolle. Und dann hatte Laodicea auch, medizinisch waren die sehr fortgeschritten, die hatten so damals schon das entwickelt, dass die, du sagst, du hast diese Krankheit zum Beispiel an den Augen oder an den Ohren, und dann konnten die eine spezielle Medizin für deine Augen mischen. Das haben die irgendwie aus so einem Stein gemacht. Also die waren sehr fortgeschritten medizinisch für Augen, für Ohren, aber hauptsächlich auch für Augenleiden. Und jetzt haben die aber ein Problem in Laodicea. Jetzt kommt ja eben dieses Sendeschreiben, Johannes hat die Offenbarung und Jesus tritt jetzt quasi an die Gemeinde heran. Also ich stimme übrigens, ich finde da nicht so ganz rein, was die Theologen machen, dass sie das so einteilen. Ich würde das eher anders einteilen. Ich würde sagen, Laodicea ist vielleicht eher so die Kirche, die westliche Kirche in unserer Zeit. Weil wenn wir jetzt so nach China schauen oder nach in so andere Länder, da finde ich das eigentlich nicht, was so in Laodicea vorherrscht, diese Lauheit, was so, wovon die Rede ist. Jesus geht jetzt mit dieser Gemeinde auch ins Gericht, also quasi in die Erziehung, das sagt er auch, wenn ich liebe den Züchtig ist, also so eine Art Erziehung, und hält jetzt hier eine Rede dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Also der Engel ist wahrscheinlich der Botschafter, Engel heißt auch Botschafter, also wahrscheinlich eher der Pastor gemeint oder der Gemeindevorsteher, nicht wirklich ein Engel. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Sie hatten ja so viel Gold. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß, also nackt. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst. Also nicht wie die schwarzen Kleider, die sie trugen, sondern weiße. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wäre, und Augensalbe. Also die Augensalbe, die sie hatten, war wohl nichts. Deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Problem ist, dass sie sich verlassen haben auf diesen Reichtum. Und Jesus sagt ihnen jetzt,
das vergesst es mal, das, was ihr hier euch erwirtschaftet habt. Ihr habt zwei Autos, ihr habt ein Haus, ihr habt eine Krankenversicherung, euch geht's gut. Oder in Laodiceersprache, ihr habt Gold, ihr habt diese Medizin, ihr habt schöne Kleider, ihr habt Schmuck. Ihr seid gut versorgt. Vergesst es, euch darauf zu verlassen. Weil es macht euch selbstgerecht, es macht euch selbstzufrieden. Und ich klage euch deswegen an, weil das ist in meinen Augen lauwarm. Ihr sollt kalt oder warm sein. Jetzt muss man vielleicht noch verstehen, das ist in der heutigen Türkei, Hierapolis, ich glaube heute heißt es anders, das sind so Quellen, heiße Quellen. Also nicht nur 40 Grad heiß, sondern richtig heiß, und da kann man dann drin baden. Und sehr mineralhaltig, also in diesem Gebiet ist die Erdoberfläche sehr dünn, deswegen gab es da auch oft Erdbeben, und deswegen dringt das so Wasser raus. Gehen heute auch viele Leute hin, so Heilbaden auch. Und das ist eben links dieses Hierapolis und da rechts ist Laodicea. Und jetzt war ja das Problem, dass sie kein Wasser haben, also haben sie, die haben so Aquädukte gebaut, wie, das sieht man so, die sind innen hohl und da ist das Wasser durchgelaufen. Zum Beispiel eben von Hierapolis bis nach Laodicea. Das Problem war aber, das Wasser war ja dann oben noch heiß in diesen Kalkquellen und sehr mineralisch. Aber bis es in Laodicea war, war es einfach lauwarm. Das war das Problem. Und genauso das kalte Wasser, was sie von einer anderen Quelle, was es auch in Kolossea gab, aber auch von einer anderen Quelle, das war am Anfang noch kalt, aber bis es in Laodicea ankam, war es lauwarm. Und dieses Wasser von diesen heißen Quellen zum Beispiel, das kann man trinken, wenn es noch heiß ist, dann schmeckt es auch einigermaßen, ist ja sehr mineralhaltig. Wenn es lauwarm ist, muss man es ausspucken. Man kann es auch trinken, wenn es kalt ist, dann ist es erfrischend, aber wenn es lauwarm ist, dann muss man es ausspucken. Also Jesus sagt hier nicht, hier heiß ist gut und kalt ist schlecht, sondern er sagt, heiß ist gut und kalt ist auch gut. Beides ist gut. Das Kalte erfrischt und das Heiße kann stärken, so eine heiße Suppe. Aber ihr seid keins von beiden, ihr seid für diese Gesellschaft nicht mehr Leute, die stärken oder was Stärkendes haben. Ihr seid für diese Gesellschaft nicht mehr jemand, der was Erfrischendes hat, sondern ihr seid eigentlich nutzlos. Und das ist das Problem, weil sie sich verloren haben in ihrem Reichtum und gesagt haben, das genügt. Sie haben gesagt, wir sind noch gut gekleidet, aber Jesus sagt, ihr seid eigentlich nackt, blind, arm und bloß, weil sie gedacht haben, das reicht und das ist doch genug. Haben sie das nicht erkannt? Und deswegen sind sie nutzlos. Und das, denke ich, wäre so eine Korrektur für die Gemeinden in der westlichen Welt, weil das unsere Gefahr ist, dass wir so irgendwo reinrutschen. Wir sind so selbstgenügsam, wir sind selbstgerecht und wir haben alles und es geht uns gut und das genügt doch. Das hat denen genügt. Und deswegen sagt Jesus, ihr müsst aber was kaufen. Und dieses Kaufen hat einen Preis. Ihr müsst überwinden, sagt er. Und überwinden tun die in Offenbarung 12, heißt es. Ich glaube Offenbarung, ich sage es lieber richtig. Offenbarung 21, glaube ich. Müsste ich nachschlagen. Sie überwinden durch das Blut des Lammes und sie haben ihr Leben nicht geliebt und durch das Wort ihres Zeugnisses überwinden sie. Überwinden tun wir, wenn wir unser Leben nicht lieben. Und da möchte ich vielleicht jetzt noch drauf eingehen und dann wollte ich heute mal das tatsächlich schaffen, in nur 25 Minuten zu predigen. Habe aber noch 3 Seiten. Also ich habe euch jetzt ziemlich viel Informationen gegeben. Ich will, dass wir das verstehen, auch um was es geht. Als Hintergrund ist immer diese Beziehung zu Jesus. Das ist immer der Hintergrund. Wenn Jesus sagt, tu Buße, dann meint er, komm zurück in diese Beziehung zu mir. Wenn er sagt, ihr seid nackt, arm und bloß, dann liegt es daran, dass wir einen Ersatz gefunden haben für diese Beziehung zu ihm. Das ist das Ziel und auch in der ganzen Bibel. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und da ruft er uns hinein, deswegen muss er uns korrigieren, weil er sagt, hey, hier hängt ihr ein bisschen fest gerade.
Hier sucht ihr eure Erfüllung in anderen Dingen, aber lasst euch durchrufen zurück in diese Beziehung. Und er nennt das Überwinden. Er sagt, wir sollen das, was hier uns in der Welt versucht abzulenken, überwinden. Und das Wort überwinden heißt Nikao. Und das kennt ihr bestimmt. Es kommt von Nike oder Nike, sagen ja manche. Das ist der Ursprung. Hat jemand, trägt jemand Nike? Niemand. Vielleicht, weil es von einer griechischen Göttin kommt, ja. Also überwinden, dieses Wort, das kommt ja ursprünglich aus der griechischen Kultur. Und da war es so, überwinden, hat, das hieß, wenn man siegreich ist über etwas. Wenn man überwindet, wenn man Nikao. Wenn man genuine superiority hat, also wenn man absolut etwas überwindet, absolut darüber steht. Overwhelming success, also überschwänglicher Erfolg. Und es wird meistens sichtbar, indem man was tut, das sieht man. Also überwinden, das ist was, was man sieht. By the overthrow of an opposing force. Sorry, ich habe mein Wörterbuch ist halt nur auf Englisch. Also ich bekämpfe und besiege eine gegnerische Macht. Und alle können das sehen. Dann geht es aber weiter, das kann man nur, überwinden kann man nur, wenn man göttlichen Beistand hat. Nicht für Menschen, also for mortals, also für Sterbliches überwinden eigentlich nichts. Nur durch göttlichen Beistand, und das heißt, nur ein Gott kann eigentlich überwinden, heißt es. Ich bin immer noch beim Griechischen. Und deswegen haben die Griechen dann gesagt, nur ein Gott, also wer diese Nike, diese Göttin hat, der kann überwinden. Die Römer haben es dann, die Victoria daraus gemacht, die Siegreiche. Und Jesus spricht es uns zu und sagt, überwindet. Und wenn wir das nur mit göttlichem Beistand können, dann ist klar, dass wir brauchen ihn zum Überwinden, aber wir sind berufen zu überwinden. Wir sind nicht dazu berufen, lauwarm zu sein, sondern wir sind berufen, kalt oder heiß zu sein. Und das ist, was Jesus den Gemeinden Mut macht. Also er verurteilt ja nicht nur die Gemeinde, sondern er korrigiert sie und er sagt, macht Mut und sagt, hey, überwindet das mal. Und dann seid ihr nicht mehr nackt und bloß, sondern dann kauft ihr von mir was. Und dieses Kaufen kostet was, also dieses Überwinden hat einen Preis. Und das ist vielleicht was, was man nicht mehr so gerne hört, dass dieses Leben mit Jesus hat immer einen Preis. Jemand hat mal gesagt, wenn ich für das Vergnügen, zahlt man den Preis danach. Aber er sagt, alles hat einen Preis. Für das Vergnügen zahlst du den Preis immer danach. Und für die Sachen, die etwas guten Sachen, da zahlst du den Preis davor. Und der Preis ist, dass wir unser Leben niederlegen und dass wir hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Und das ist auch quasi diese Einladung. Ihr seid berufen zu überwinden, ihr seid nicht berufen, da niederzuliegen und dem zu erliegen. Und ich lade euch ein, zu überwinden. Ich gebe euch die Kraft dazu. Ich bin für euch da, wenn ihr weiße Kleider kauft und wenn ihr Gold kauft von mir und Augensalbe, wenn ihr von mir was kauft, wenn ihr was investiert und was gebt, dann gebe ich euch was zurück. Und dann gebe ich euch diesen Sieg und diese Überwindung und dann gehen wir zusammen. Und dann klopfe ich an eure Tür an und lade euch ein zu einer Gemeinschaft mit mir. Er sagt, ja, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich wollte kurz noch davor, wer Ohren hat, der höre, genau. Aber jetzt bin ich da. Klopfe an, wer aufmacht. Zu dem will ich eintreten und mit ihm das Abendmahl. Ist nicht ganz richtig, es war eigentlich so ein Abendessen. Also das Essen, wo man sich am meisten Zeit nimmt. Wo man Gemeinschaft hat. Und dazu lädt Jesus uns ein. Also das Ziel ist eben diese Gemeinschaft. Und da möchte ich uns jetzt einladen, ich hoffe, ich habe das jetzt geschafft, irgendwie so, das so zu, uns da hinzuführen, worum es geht. Ich fasse nochmal zusammen, wir sind berufen zu überwinden, durch göttliche Kraft eben. Wir sind herausgefordert, was zu kaufen bei Jesus. Gold heißt weiße Kleider und Augensalbe, das brauchen wir. Also wir brauchen so geistliche Dinge von ihm und das kostet was. Also die überwunden haben, das sind die, die ihr Leben niedergelegt haben. Und wir sind berufen, in diese Gemeinschaft mit ihm zu treten. Und aus dieser Gemeinschaft heraus
entsteht was in uns, also da ist was in uns, wir sind Überwinder, da ist was in uns, was Neues, das ist kraftvoll und das überwindet diese Welt. Und da möchte ich euch jetzt einladen, dass wir auf dieses Klopfen jetzt gerade reagieren. Ich glaube, das passt gerade. Amen.